Wir sind dem Herrn jedes Mal neu dankbar, wenn wir so zusammenkommen können, ungestört, das Wort unseres Gottes rein und klar hören. Für uns, die wir das wissen, ist es doch etwas Kostbares. Nicht eine von Menschen vermischte Verkündigung, nicht Deutungen, nicht das, was andere meinen, sondern das Originalwort, wie es aus dem Munde Gottes ergangen ist und uns durch Propheten und Apostel von wirklichen Augen und Ohren zeugen, die Gott erlebt haben, mitgeteilt, ja hinterlassen wurde. Und es wird mir immer größer, dass wir ja dasselbe sagen würden, was sie gesagt haben, das gleiche schreiben würden, was sie geschrieben haben. Es kann nur einen Plan Gottes geben, nur ein Programm Gottes, nur eine Gemeinde Gottes, nämlich die Gemeinde der Erstgeborenen. Deshalb haben wir auch nicht den Drang in uns, etwas anders zu formulieren oder lehrmäßig anders darzustellen. Nein, so wie es uns hinterlassen und überliefert wurde, so ist es recht vor Gott. So stimmt es für Zeit und für die Ewigkeit. Daher wird ja noch in der Offenbarung von dem ewig gültigen Evangelium gesprochen, das allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden soll, ehe die Zeit zu Ende geht. Und da wir wissen, dass die Gnadenzeit sich ihrem Ende naht, wissen wir auch, dass alles, was noch zu geschehen hat, in Kürze geschehen muss. Die Zeit drängt, aber genauso haben wir darauf zu achten, uns nicht in Panikstimmung versetzen zu lassen, sondern des Herrn zu warten und mit ihm vorwärts zu gehen. Dann ist nämlich die rechte Zeit, wie das mit dem Volke Israel war, dass die Feuersäule sich erheben musste. Erst dann wusste Israel, jetzt geht's weiter. Nicht vorher, sondern mit dem Moment. Und so glauben wir, dass unser Gott treu ist und uns zur rechten Zeit das Richtige offenbaren, weisen wird, was er getan haben möchte in seinem Reiche. Wenn wir kurz in die politischen und religiösen Entwicklungen hineinschauen dürfen, so sehen wir doch sehr deutlich, dass Dinge geschehen, die man vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten hätte. Und heute ist das ja so, dass nicht Politiker die Dinge bestimmen, sondern das Volk macht Geschichte. Und es ist mir aufgefallen, besonders an das Wort aus 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3 denkend, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, Friede und keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell übereilen. Diese Worte, überhaupt die gesamte Sache, hat ja neu an Wert zugenommen. Und wir sehen, dass die künstliche Teilung quer durch Europa ihre Ende genommen hat und dass die Dinge sich aufeinander zubewegen, wie ich gesagt und geschrieben habe. Die Heilige Schrift spricht von der Endzeit und von diesem Kontinent, nicht von zwei Supermächten. Sie spricht von einem einzigen Tier, auf dem die große Hure reitet. Und das müssen wir einfach so sehen. Und wir haben es besonders seit dem Jahre 1985, als Gorbatschow, den wir ja lieben, für den wir beten, als er die Macht bekam, wie viel sich seit der Zeit geändert hat. Und wir sind nicht nur dankbar für diese Entwicklung, sondern wir sehen darin eine Erfüllung der Schrift. Wir sehen die Handschrift an der Wand. Wir erkennen, dass sich jetzt Dinge tun, auf allen Gebieten, in jeder Weise, die vorher undenkbar gewesen wären. Aber als die Zeit erfüllet ward, so lesen wir es in der Heiligen Schrift, und so dürfen wir es auch jetzt sagen. Weil die Zeit für diese Entwicklung reif geworden ist, deshalb geschieht alles in der Weise, wie es jetzt vor sich geht. Wir beobachten es und haben nur einen einzigen Wunsch, diese kurze Zeit zu nutzen, um möglichst vielen Menschen das kostbare Wort Gottes zu bringen. Andererseits sehen wir auch, wie Menschen irregeführt werden, in falsche Hoffnungen hineingenommen werden, ohne zu begreifen, dass es nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben gibt, und das alles ist allein in Jesus Christus, unserem Herrn, zu finden. Es bleibt, was die Verkündigung betrifft, bei dem, was Paulus geschrieben hat. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten, der den einen eine Torheit ist, aber denen, die glauben, eine Gotteskraft. Bei aller Verkündigung der Geheimnisse Gottes, des gesamten Heilsratsschlusses, kommen wir immer wieder auf den Kern, nämlich auf die Erlösung, die uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt wurde. Vielleicht noch kurz ein oder zwei Gedanken der Dinge, die mich während meinem Ruhen in den letzten 4 Wochen ein wenig gestreift haben. Ich habe ja Menschen getroffen, verschiedenen Grades und Schlages. Und gerade in der letzten Woche in der Nähe von München hatte ich ein Gespräch mit einer ganz betagten Pfarrersfrau, 83 Jahre alt, im Landtag in München, im Bundestag in Bonn. Und sie wollte unbedingt wissen, wer oder was ich bin. Wir sprachen miteinander. Und dann hat auch sie ein wenig berichtet von ihren Begegnungen mit verschiedenen Männern hohen Ansehens. Und dann berichtete sie über eine Versammlung religiöser Art, in der dann ein evangelischer Pfarrer gebeten wurde, den Schlusssegen, das Schlussgebet zu sprechen. Und sie sagte, war noch sichtlich von der ganzen Sache bewegt. Sie sagte, Herr Frank, können Sie sich vorstellen, was dieser Pfarrer betete? Er betete, unsere Mutter, die du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich habe gewusst, weil ich ja gewisse Dinge registriert hatte von dem Kirchentag in Düsseldorf, wie man Gott weiblich machen wollte, um der Frauenbewegung willen, die Einzug in die Kirchen gehalten hat, wie man so verschiedene Bibelstellen, auf die ich gar nicht eingehen möchte, weil es ja an Gotteslästerung grenzt, wie man sie zurechtbiegen wollte, um Gott nicht nur männlich erscheinen zu lassen, sondern auch weiblich. Und sogar mit Christus und mit dem Heiligen Geist hat man die Sache von männlich auf weiblich umdirigiert. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass mich dabei auch ein wenig Zorn erfasst hat, wenn schon Menschen nicht glauben wollen oder nicht glauben können, dann ist das traurig, dann bedauern wir das zutiefst. Aber wenn Menschen sich so weit vergessen können und Gott antasten, dann geht das wirklich zu weit. Aber wie gesagt, das sind endzeitliche Entwicklungen, die werden wir nicht aufhalten. Wir werden lediglich dankbarer werden für das, was Gott uns geschenkt hat. Wir werden wissen, welch einen Wert die Offenbarung Jesu Christi hat. Und dann vielleicht noch diese eine Erfahrung mit dem Wissenschaftler, der im gleichen Kurheim war und dann ein paar Tage Platz nahm an meinem Tisch. Er las mein Buch und kam während einigen Tagen ganz bewegt zurück und hat wiederholt gesagt: Herr Frank, Sie müssten Vorlesungen in den Universitäten halten, das weiß doch kein Mensch, was Sie hier geschrieben haben und, und. Jeden Tag mehr Begeisterung, jeden Tag mehr Begeisterung. Dann habe ich ihm wohl zu bedenken gegeben: Ich möchte wissen, was Sie sagen, nachdem Sie die beiden letzten Kapitel gelesen haben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, da war es natürlich nicht mehr schön. Da hat er nur noch einen Satz: Wir kommen nie zusammen. Sie haben einen Totalitätsanspruch gestellt. Natürlich, nicht wir, nicht ich. Aber neben Gott kann ja nichts anderes bestehen, bleiben. Wir haben ja nicht unsererseits mit allen Dingen aufgeräumt. Wir haben das Göttliche auf den Leuchter gestellt. Und wenn das Göttliche gilt, dann kann alles andere nicht mehr gelten. Aber die Leute wollen alles andere auch noch gelten lassen. Dieser Totalitätsanspruch, der hat ihn also zur weißen Heißglut gebracht. Ich musste so darüber nachdenken. Auch da muss Gott Gnade schenken. Es sei denn, der Herr offenbart sich einem Menschen und er bekommt den Zugang zu ihm durch ein persönliches Erlebnis. Das ist das Wichtigste. Und ich habe das oft genug in der Predigt gesagt. Die Verkündigung des Wortes ist dazu da, um die Menschen, die das Wort hören, in Verbindung mit Gott zu bringen, dass sie erkennen, auf Golgatha hat die Versöhnung Gottes mit der Menschheit stattgefunden und dass wir den Herrn als den für uns Gekreuzigten erleben und erkennen, dass wir mit ihm gekreuzigt, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben. Dass wir wirklich die Gnade Gottes erlebt haben. Darauf kommt es an. Ich möchte das besonders den neu Hinzukommenden ans Herz legen. Nicht nur eine Predigt zu hören, sondern während der Predigt die Suche nach Gott zu erfahren und ihn dann zu finden, ihn zu erleben. Eine persönliche Begegnung, ja ein persönliches Erlebnis mit ihm zu haben. Vielleicht noch ergänzend zu dem ersten Fall. Es ist schon eigenartig, dass gerade in einer Epoche, wie wir sie jetzt erleben, dass in der römischen Kirche Maria so in den Vordergrund gerückt wird, wie wir sie alle wissen, wer ein wenig orientiert ist, dass die Protestanten ihrerseits dann auch mitziehen, um irgendwie die Richtung so zu gehen, damit der Graben dann nicht mehr allzu groß bleibt und eine Verständigung möglich sein wird. Gott aber hat sein Volk. Er hat's unter allen Völkern, Sprachen und Nationen, und wie ich vorhin sagte, uns berühren diese Entwicklungen zwar schmerzlich, aber wir erkennen daraus, dass es Endzeit ist und die Menschen vermessen sind, Und wie gesagt, auch Theologen haben keine Verbindung zu Gott. Und was dabei herauskommt, das sehen wir ja. Möge es dem Herrn gefallen, noch einmal Himmel und Erde zu bewegen, noch einmal zu segnen, so sichtbar, spürbar, erlebbar, dass auch diejenigen, die heute noch im Zweifel sind, aber die suchen, dass sie dann tatsächlich ohne weiteres finden können, dass ihnen der Weg zu Gott leicht gewiesen werden kann und der Herr es ist, der sie ruft, er es ist, der sich ihnen offenbart und sie ihm dann folgen können, um nicht in irgendeiner Finsternis zu bleiben, sondern tatsächlich das Licht des Lebens zu haben. Lasst uns einige Bibelstellen lesen in der Hoffnung, dass Gott dadurch zu uns spricht. Es geht ja nicht anders. Gott spricht eben durch sein Wort zu uns, wie wir ja zueinander auch mit Worten durch die Sprache reden, so spricht Gott durch sein Wort zu uns. Ich möchte mit Jesaja 40 beginnen. Jesaja 40, 27 bis 38. Hier hat der Prophet ein Warum und dann das Zweite. Und ich glaube, wir alle befinden uns immer wieder in gewissen Lebenslagen, in denen wir ein Warum dem anderen zufügen, ohne direkt die Antwort zu haben. Jesaja 40, von Vers 27. Warum sagst du Jakob, und warum behauptest du Israel, verborgen ist dem Herrn mein Geschick, und mein Recht bleibt bei meinem Gott unbeachtet? Weißt du es denn nicht, oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er wird nicht müde und wird nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er verleiht dem Ermatteten Kraft und gewährt dem Ohnmächtigen Stärke in Fülle. Mögen Jünglinge müde und matt werden, und junge Männer strauchelnd zusammenbrechen, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. Wir alle sind auf Erden, haben Prüfungen zu bestehen, gehen durch gewisse Lagen in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Und dann können auch wir fragen, warum? Wollen wir heute unser Vertrauen auf den Herrn setzen und nicht fragen, warum sagst du Jakob und warum behauptest du Israel? Setzen wir hier unsere Namen ein. Wenn wir sagen, verborgen ist dem Herrn mein Geschick. Ich gebe es ehrlich zu. Auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich frage, Herr, wann wirst du reden, wann wirst du handeln, warum, warum? Und vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern manchen unter uns, und wir suchen vielleicht sogar Fehler, wir suchen, wo es mangeln, wo das Hindernis liegen könnte. Und wir sind dabei aufrichtig und bitten Gott, es uns zu offenbaren. Warum redest du noch nicht? Warum wirkst du noch nicht? Warum geschehen die Dinge noch nicht, auf die wir warten? Vielleicht sagen wir sogar, verborgen ist dem Herrn mein Geschick und mein Recht bleibt bei meinem Gott unbeachtet. Nein, Gott wird Recht schaffen. So lesen wir es in der Geschichte von dem ungerechten Richter. Und er sagt, er wird seinen Auserwählten Recht in Kürze schaffen. Er wird Recht sprechen. Er wird die Lage wenden. Er wird Heil und Segen offenbar machen unter denen, die ausgeharrt haben, die es nicht mit der Eile zu tun bekommen haben, sondern die ihr Vertrauen auf den Herrn gesetzt haben und warten konnten, bis sein Zeitpunkt da ist und er sich offenbart. In Vers 28 steht, weißt du es denn nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er wird nicht müde und wird nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Oft könnte man die Bibelstelle lesen, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Und manchmal sogar, wenn wir meinen, dass der Herr nichts tut, erfüllt er dennoch Sinn und Zweck in unserem Glaubensleben. Denn es gehört dazu, dass wir Verheißungen bekommen, sie gläubig aufnehmen, um sie dann, wenn die Stunde Gottes schlägt, erfüllt zu sehen. Gott wird nicht müde, Gott wird nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Und dann die herrliche Verheißung, und nicht nur Verheißung, sondern er tut's ja wirklich. Er verleiht dem Ermatteten Kraft und gewährt dem Ohnmächtigen Stärke in Fülle. Mögen Jünglinge müde und matt werden und junge Männer strauchen, zusammenbrechen, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen, wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. In der Predigt Bruder Brennims von dem Adler, so haben wir es ja gehört, auch in dem Filmtext mitgesehen, ein Adler erneuert seine Jugend, damit er sich neu aufschwingen, neu in höhere Sphären erheben kann. Und auch wir als gläubig gewordene dürfen dem Herrn vertrauen, dürfen unsere Jugend erneuern, dürfen wieder stark werden im Herrn, denn der Herr ist unsere Stärke, er ist unsere Zuflucht, er ist unsere Kraft. Auch wenn wir manchmal völlig danieder zu liegen scheinen, so wissen wir doch, dass der in uns wohnt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und es bleibt einfach dabei, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Christus ist nicht eine Idee, er ist ein persönlicher Gott. Er ist unser Herr und Erlöser. Und wenn er als Erlöser in den Erlösten Wohnung genommen hat, dann ist er unsere Kraft, unsere Weisheit, dann ist er unser Alles aus Gnaden geworden. Lasst uns Johannes 16 aufschlagen. Johannes 16, hier finden wir einen herrlichen Ausspruch in Vers 7. Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Tröster, hier gibt's verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, Tröster, Beistand, Helfer, Anwalt. Es ist das eine Wort, hat sehr, sehr viele umfangreiche Bedeutungen. Es geht dann weiter. So wird der Tröster nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Es ist doch wunderbar zu wissen und noch mehr, um es zu erleben, dass der Tröster zugleich Anwalt, Beistand, dass er wirklich in jeder Lage, mit jeder Situation, durch die wir zu gehen haben, Rat und Tat weiß. Nicht nur Worte, sondern in der Tat mit uns ist, unser Anwalt, unser Beistand, unser Tröster, unsere Weisheit. Er will uns alles in allem werden. Und hier wird uns gesagt, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so kommt der Helfer, der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Ich lese aus dem gleichen Kapitel, Vers 33, Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch hier muss man genau auf den Text achten. Es steht, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Nicht in dieser Welt. Diese Welt ist voll Unheil und voll Unfrieden. Wir haben in Jesus Christus Frieden mit Gott gefunden. Er ist unser Friede geworden und darin ruhen wir aus. Auch dann, wenn um uns herum alles ganz anders aussieht, in ihm bleibt uns der Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen und der unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahrt. Auch das ist sehr wichtig, dass uns dieser göttliche Friede in jeder Prüfung, durch die wir zu gehen haben, bleibt. Und dass er es ist, der unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren kann. Aber auch das hat der Herr uns vorausgesagt. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis? Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch da dürfen wir sagen, unser Herr hat das letzte Wort. Er ist unser Friede und der Tröster ist mit uns und in uns. Der Beistand, den wir benötigen, auch. Und so können wir unser Vertrauen neu auf den Herrn setzen und wissen, er wird alles wohlmachen und herrlich hinausführen. Aus Römer 15 möchte ich Vers 3 bis 6 lesen. Römer 15 von Vers 3 bis 6. Hier steht, denn auch Christus, Römer 15, Vers 3 bis 6. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen geliebt, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Wir müssen das jetzt mal ganz kurz auf uns übertragen. Oft haben wir Dinge zu erleben. Und warum erleben wir sie? Weil Menschen in Auflehnung gegen Gott sind. Und weil sie wissen, dass wir die Verbindung zu Gott haben, laden sie auf uns das ab, was sie ihm gegenüber aufgestaut haben. Habt ihr das je begriffen? Das ist so in diesem Leben mit den Gotteskindern. An Gott, dem Herrn, können sie ja noch nichts auslassen. Also tun sie es an denen, die als Eigentum Gottes des Herrn sind. Deshalb, wenn unser Herr hier sagt, die Schmähungen sind auf mich gefallen, mit denen sie dich schmähen. Denselben Weg haben wir als Kinder Gottes zu gehen. Jede Art der Verachtung, der Verkennung, der Verleumdung, durch was wir auch hindurchzugehen haben. Die Leute reagieren an uns, ja, sie reagieren sich ab. Wir haben zu spüren und zu ertragen, was sie gerne auslassen möchten. Wir sind hier sichtbar und so haben wir es zu tragen. Tun wir es doch mit Freuden. Tun wir es doch mit Freuden. Danken wir dem Herrn, dass er uns gewürdigt hat, die Schmach, ja seine Schmach zu tragen, vor das Lager hinauszugehen, um die Schmach Christi zu tragen. Wenn wir deshalb geschmäht, missverstanden werden, so wollen wir uns beim Herrn bedanken. Denn das ist ein gutes Zeichen, dass wir auf der Seite Gottes sind und all diese Reaktionen an uns ausgelassen werden, weil wir hier als der göttliche Same, als Söhne und Töchter Gottes auf Erden sind. Ich lese es noch einmal in der Hoffnung, dass es uns durch den Geist Gottes verklärt wird und wir hier eine direkte Antwort bekommen. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu gefallen gelebt, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So ist ja alles, was vor Zeiten geschrieben worden ist, für uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch standhaftes Ausharren und durch den Trost, den die Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten. Der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn untereinander nach der Weise Christi Jesu zu besitzen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr alle drauf geachtet habt, dass hier von dem Gefallen, nämlich zu Gefallen gelebt, geschrieben wurde und ich vorgelesen habe in Vers 3. Und dann wird vom Gefallen überhaupt nichts mehr gesagt, dann kommen die Schmähungen. Ich lese noch einmal. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt. Wenn du und ich, wenn wir nicht zu unserem Gefallen uns selber leben, sondern, wie Paulus sagen konnte, was ich jetzt lebe, das lebe nicht mehr ich, sondern das lebt Christus in mir, dass er unser Leben geworden ist und wir ihm zu Gefallen leben, dann werden die Schmähungen, die ihn treffen sollten, uns treffen. Und dann werden wir sie zu tragen haben, aber sie werden uns keine Bürde sein. Im Gegenteil, wir werden es als ein sicheres Zeichen sehen, dass es einfach so sein muss. So sein muss, weil wir als Kinder Gottes eben noch auf Erden sind. Vielleicht noch einmal, damit wir es wirklich gut begreifen. Denn auch Christus hat nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern, wie geschrieben steht, dann kommt nichts mehr vom Gefallen. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Lieber Bruder, teure Schwester, wenn du nicht mehr dir selbst zu Gefallen lebst, sondern Gott wohlgefällig leben möchtest, dann werden auch dich Schmähungen treffen. Und du wirst mit dem Herrn durch all diese Lagen und Situationen hindurchgehen. Und du wirst den Trost empfangen, den die Heilige Schrift bietet, wie hier geschrieben steht, und den Trost, der von Gott kommt, denn so haben wir es gelesen, der Gott aber, von dem standhaftes Ausharren und Trost kommen, möge euch dazu verhelfen, einen einträchtigen Sinn miteinander nach der Weise Jesu Christi zu besitzen. Manchmal dienen sogar Prüfungen dazu, um uns dem Herrn und auch einander näher zu bringen. Wir fühlen inniger miteinander. Wir beten inniger füreinander. Die Nöte anderer werden unsere Nöte. Und so vollzieht sich ein Wachstum in der Liebe Gottes, das uns inniger zusammenbringt, weil ich gerade das Wort Wachstum gebraucht habe. Einer unserer Politiker sagte, es wächst zusammen, was zusammengehört. Das wurde der wichtigste Spruch des gesamten Jahres. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Da gibt's ein herrliches Wort des Paulus an die Gemeinde zu Ephesus, dass der Leib Christi zusammenwächst, dass alle Glieder ein Wachstum erleben und mit dem Haupt verbunden sind. Habt ihr das alle gelesen? Doch, es ist ein herrliches Wort. Paulus hat ja durch den Geist Gottes in der Tat all die Dinge, die wir heute lesen, heute verkündigen, die hat er alle schon geschrieben. Epheser Kapitel 2, Vers 20 und 21. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Und wir glauben, dass wir durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist zu einem Leibe, nämlich zum Leibe Jesu Christi, getauft wurden oder noch werden müssen, um in diesem Leibe zu sein und das göttliche Wachstum miterleben zu können. Aus 1. Korinther, dem 10. Kapitel, möchte ich ebenfalls ganz kurz lesen. 1. Korinther, Kapitel 10, vielleicht Vers 11, 1. Korinther 10, Vers 11 bis 13. Dies alles ist jenen aber vorbildlicherweise widerfahren und ist niedergeschrieben worden zur Warnung für uns, denen das Ende der Weltzeiten nahe bevorsteht. Wer da festzustehen meint, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Es hat euch noch keine andere als menschliche Versuchung betroffen. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch einen solchen Ausgang schaffen, dass ihr sie bestehen könnt. Amen. Das ist Gottes heiliges Wort. Er hat die Verantwortung für uns übernommen. Und was an Prüfungen an uns herankommt, wodurch wir zu gehen haben, auch wenn wir meinen, jetzt ist es zu viel, wir können nicht mehr. Und wer von uns hat es nicht schon miterlebt, dass die Last so schwer wurde, und die Kraft immer geringer, dass wir schier gesagt haben, ich kann nicht mehr. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich ja. Macht euch keine Sorgen. Ich habe es immer wieder erlebt, dass ich gesagt habe, Herr, soweit ich konnte, bin ich gegangen und. Könnt ihr ja vorstellen, was man manchmal so im Gebet dem Herrn sagt. Aber das will ich zu seiner Ehre frei bekennen. So oft ich sagte, ich kann nicht mehr. Ich habe sogar gesagt, ich will nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Und ich kann nicht mehr, weil ich nicht mehr will. Vertut euch nicht, auch Knechte Gottes gehen durch Prüfungen, die viel, viel schlimmer sind als die, durch die ihr zu gehen habt. Und dann in solchen Prüfungsstunden sagt man schon, Herr, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr, weil ich nicht mehr kann. Aber das will ich zu seiner Ehre sagen. Immer ist er Kraft und Trost und Zuversicht gewesen. Jedes Mal, wenn ich nicht mehr konnte, hat er gekonnt. Wenn ich nicht mehr wusste, hat er gewusst. Amen. Und ich meine, das haben wir alle erlebt. Und das wird so bis ans Ende bleiben. Da, wo wir zu Ende sind, mit unserer Kraft und unserem Können, da beginnt er erst recht. So haben wir es ja auch im Propheten Jesaja gelesen. Mögen Jünglinge schwach und müde werden, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Er bleibt unsere Zuflucht für und für, unsere Hilfe in der Not, unser Rat, unsere Kraft, ja alles das, was wir benötigen bis ans Ende hin. Noch aus Hebräer, dem 10. Kapitel, einige Verse, wo uns auch von dem berichtet wird, was wir als Gläubige durchmachen können, durch verschiedene Lagen und Situationen, durch die wir zu gehen haben. Hebräer 10, 32. Hebräer 10 von Vers 32. Denkt aber an die früheren Tage zurück, in denen ihr nach empfangener Erleuchtung einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt, indem ihr teils selbst durch Beschimpfungen und Drangsale zum öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet, teils an den Geschicken derer teilnehmen musstet, die in solche Lagen versetzt waren. Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr selbst einen wertvolleren und bleibenden Besitz habt. Jetzt kommt der Höhepunkt. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Soll ich es noch einmal lesen? Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Im Volksmund sagt man, er hat das Handtuch geworfen. Es wurde ihm zu viel. Er wollte oder konnte nicht mehr. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währet nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben. Und wenn er kleinmütig zurückweicht, so hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Und jetzt meldet sich der Apostel
zu Wort und schreibt. Wir aber haben nichts mit dem Zurückweichen zu tun, das zum Verderben führt, sondern mit dem Glauben, der das Leben gewinnt. Amen. Wir sind gläubig geworden, um Gott durch den Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben wurde, Ehre zu bereiten. Noch das gebe ich zu, dass Prüfungen sehr schnell dazu führen können, dass unser Glaube klein wird und dass der Herr ihn schelten muss, wie er es damals getan hat. O ihr Kleingläubigen, das war auch damals seine Anrede. Heute ruft er es uns zu, denn im tiefsten Inneren unseres Herzens wissen wir doch, dass der Herr als Sieger mit uns und wir mit ihm hervorgehen werden und dass er alles herrlich hinausführen und, wie wir es vorhin gelesen haben, es so fügen wird, dass die Dinge ihr Ende nehmen, und zwar so, dass wir es ertragen können, dass wir die Sache noch bestehen können, weil Gott ja über unser Vermögen nichts zulassen kann. Sind wir nicht froh darüber? Auch wenn wir als Gotteskinder durch mancherlei Lebenslagen hindurchgehen und Prüfungen zu bestehen haben. Er hat die Verheißung gegeben, ich werde mit euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Und schon durch den Propheten Jesaja hat er sagen lassen, und wenn du durchs Feuer gehst, es wird dir nicht schaden. Und durch Wasser, es wird dich nicht ertränken. Denn ich, der Herr, bin mit dir. Er hat es wahr gemacht bis zum heutigen Tage und wird es bis ans Ende wahr machen. Er ruft uns nur zu, o ihr Kleingläubigen, seid gestärkt im Glauben und im Vertrauen. Er ist mit uns. Auch dann, wenn wir ihn nicht immer hören und nicht immer sehen und vielleicht auch nicht immer gleich erleben, wie wir es eigentlich gerne hätten. Trotzdem hält er sein Wort und seine Verheißung bleibt wahr. Ich bin bei euch alle Tage. Er hat noch mehr gesagt, ich werde in euch sein. Er hat beides gehalten. Er ist in uns als die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist mit uns, um uns zu bewahren, zu beschützen, mit uns zu sein, um uns zu helfen, damit alles so bestanden wird, dass er dadurch geehrt werden kann. Unserem Gott, der alles für uns getan hat, ja in Christus uns erlöst und zu Gottes Kindern gemacht, unsere Schuld und Sünde vergeben, uns seinen Heilsratschluss doch so deutlich und klar offenbart hat. Er, der so viel an uns gewandt hat, wird nicht ablassen, bis sein Werk in uns, mit uns und durch uns zur Vollendung gekommen ist. Und wir im Glauben gestärkt in die Prüfungen hineingehen können, ohne Furcht. Denn wir wissen ja, dass der Herr mit uns ist und dass alles gut gehen wird. Auch wenn wir manchmal kleingläubig sind, dann fragen wir uns später, warum wir es überhaupt gewesen sind. Es hätte sich ja erübrigt. Wir hätten gar nicht zweifeln brauchen. Wir hätten ihm vertrauen können. Wie uns hier gesagt wird, werfet also euer Vertrauen nicht weg, denn es bringt eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Und der von Gott Gerechtfertigte wird durch Glauben das Leben haben. Jesus Christus ist als der gute Hirte gekommen und hat uns Leben und volles Genüge aus Gnaden geschenkt. Denn so hat er's gesagt: Ich lasse mein Leben für die Schafe, damit sie Leben und volles Genüge haben. Auch heute, lieber Bruder, teure Schwester, werte Freunde, heute können wir Gott hier an dieser Stätte erleben. Heute kann neues Vertrauen, neue Zuversicht zu Gott in unseren Herzen hervorkommen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Sein Wort wird und kann nicht leer zurückkommen. Es richtet aus, wozu er es gesandt hat. Seid gestärkt im Namen des Herrn. Seid getröstet mit dem Trost, den Gott uns durch sein Wort gegeben hat. Habt neue Zuversicht, die uns durch das Wort aus Gnaden geschenkt wurde. Gott hat es verdient, dass wir ihm durch Glauben Ehre bereiten. Unsere Hoffnung und Zuversicht auf ihn setzen. Er wird's wohl machen. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Gott ist gegenwärtig. Großes geschieht durch die Kraft des Blutes, des Wortes und des Geistes. Der Herr ist wirksam unter seinem Volke und das in mächtiger Weise, während unsere Häupter geneigt, die Augen geschlossen, die Herzen aufgetan sind, möchte ich fragen, ob vielleicht doch einige hier zum ersten Mal sind und die bewusst ihr Leben Gott weihen möchten. Ihr spürt, dass sein Wort euch angesprochen hat. Ihr habt den Ruf vernommen, ihr seid gemeint. Er spricht zu dir, teures Herz. Er spricht zu euch, er spricht zu uns. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Er hat das Angebot gemacht. Wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Komm noch heut, komm noch heut, singt ein Liederdichter. Komm noch heut, da Gott dir Gnade anbeut. Komm noch heut, während alle im Gebet verharren, möchte ich darum bitten, dass diejenigen kurz die Hand heben, für die wir jetzt im Gebet eintreten sollen. Heb kurz, ist jemand da? Dankeschön, 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 danke, danke, danke. Gott segne euch. Ich weiß, der Herr hat durch sein Wort gesprochen. Ich weiß, sein Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Es kann nicht leer zurückkommen. Es ist Gottes heiliges Wort. Wir verkündigen ein volles Evangelium. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für die Tatsache, dass du noch heute, nach fast 2000 Jahren, noch derselbe bist, dass du heute noch rettest, Sünden vergibst, ewiges Leben schenkst, dass du heute noch heilst, heute noch befreist, heute noch aus Menschen Kindern Gotteskinder machst, dich heute noch den Deinen offenbarst, zu ihnen redest und sie segnest. Geliebter Herr, alles ist so bis ans Ende geblieben, wie es am Anfang war. Du bist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte, der da war und der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Wie unser geliebter Bruder betete, Komme bald, Herr Jesus. Mach aller Not, allem Leid, allem Geschrei ein Ende. Es wird geschehen. Es wird bald geschehen. Denn du wirst wiederkommen. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit, an der gesamten Entwicklung, dass dein Kommen nahe, ja sehr nahe ist, vor der Türe steht. Herr, wollest uns dazu gebrauchen, die herrliche Botschaft, die göttliche Botschaft, den Völkern, Sprachen und Nationen zu bringen. Herr, gib uns Zugang zu allen Massenmedien, damit alle Völker erreicht werden können. Geliebter Herr, du hast auch das so gefügt, dass die Verkündigung stattfinden kann. O Gott, habe innigen Dank für den Trost, für die Kraft, für die Zuversicht, ja für die Stärkung, für alle Segnungen, die wir auch heute vielfältig erleben durften. Treuer Herr, du hast gerettet, du hast befreit, du hast Sünden vergeben, du hast dich offenbart. Ich danke dir dafür. Wir dürfen dir jetzt alle bringen, die zu dir gekommen sind. Nimm sie an, o Herr, dass Freude sei im Himmel über alle, die zu dir kommen. Geliebter Heiland, deiner Gnade sind sie anbefohlen. Mögest du mit deinem Frieden Einzug in ihre Herzen halten. Schenk ihnen die Gewissheit durch deinen Geist, der Zeugnis ihrem Geist gibt, dass sie Kinder Gottes geworden sind. Denn so steht's geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So steht's geschrieben, alle, die dich aufnahmen, denen gabst du Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an deinen Namen glauben. Geliebter Herr, wir haben das Vertrauen zu dir, dass du gerufen, dass du gerettet, dass du auf- und angenommen hast und aus Menschenkindern Gotteskindern machtest. Dir, dem allmächtigen Gott, sei noch einmal innigster Dank dargebracht für dein Wort, für deinen Geist, für das teure und heilige Blut, das auf Golgatha floss, mit dem du in das himmlische Heiligtum eingegangen bist, das Blut des neuen Bundes, das für das Volk des neuen Bundes floss. Geliebter Herr, segne uns alle und sei du mit uns allen. Ja, wir bitten dich darum von Herzen, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen.